Deutschlandfunk. Hörspielmagazin.
Die Autorin und Übersetzerin Julia Shimura lebt die Hälfte des Jahres in Tokio und kennt die literarische Szene des Landes gut. Grund genug, sie nach der aktuellen Hörspielszene in Japan zu fragen, nach ihrem persönlichen Blick auf die japanische Radiokunst.
Fragt man in Japan nach Hörspiel, bekommt man als Antwort fast immer NHK. Das ist der einzige öffentlich-rechtliche Sender in Japan. Und hier ist der Hort für professionell gemachte Hörspiele. Das heißt, derzeit gibt es drei Formate. Ein Format für junge Zuhörer, die Jugendadventures, das Format für ältere Zuhörer, die neue Bühne am Sonntag für Meisterwerke und dann das FM-Theater für alle dazwischen. Vor kurzem erst hat NHK den japanischen Longseller Konbini Ningen oder auf Deutsch die Ladenhüterin von Murata Sayaka adaptiert. Die Geschichte ist folgende. Es geht um die nicht empathiefähige soziale Außenseiterin Keiko, Mitte 30, die ihr Heil darin findet, die übergenauen Regeln der japanischen 24-Stunden-Kioske zu den Regeln ihres Lebens zu erheben. Mit anderen Worten, alles, was normal ist, findet sie erstrebenswert. Und jedes Mal, wenn sie etwas Normales tut, ist es natürlich alles andere als normal.
Sasuga, veteran teiin ne.
Ogesa desu yo. Sugawara-san mo Izumi-san mo. Kore kurai futsuu desu yo.
Okyakusama ni mo, omise no hito ni mo, shigotoburi o mitomerarete, watashi wa kono sekai wo ogokasu haguruma no hitotsu toshite, kyou mo tadashiku mawatte iru. Watashi, yatto futsuu ninatta nda.
Murata Sayaka, gensaku. Die Inszenierung ist heiter und unbeschwert. Die Wörf im Stück entsteht sicher auch durch die Stimme der Hauptfigur Keiko, die von Kuriyama Chiaki gesprochen wird. Einige dürften sie aus dem ersten Teil von Quentin Tarantinos Kill Bill oder von Battle Royale kennen. Trotzdem muss man sagen, Hörspiele von NHK sind auf hohem Niveau produziert, aber ein wenig konventionell. Japan hat eine lange Tradition an wirklich hervorragenden Hörspielen, angefangen bei Terayama Shuji und Uchimura Naoya, die alles andere als konventionell sind. Ich frage mich also schon, warum finde ich nicht mehr Spielerisches oder Experimentelles? Um das zu erfragen, habe ich mit einem der Radioregisseure bei NHK gechattet, Okubo Atsushi. Er unterstreicht im Gespräch mehrmals, dass den Hörspielmachern bei NHK vor allem die Themenwahl wichtig ist. Er sagt, als öffentlich-rechtlicher Sender könne die Redaktion Themen aufgreifen, die sonst marginalisiert würden, zum Beispiel LGBTIQ-Themen, alles um Katastrophen und Stigma oder jüngst auch eine Geschichte über eine Fehlgeburt. Also Geschichten, die sonst nicht erzählt werden und damit unterrepräsentiert bleiben. Kurz gesagt, es geht ihnen also vornehmlich um das Was. Aber ist das wirklich genug? Was ich jedenfalls überraschend fand, war, wie die Hörspiele produziert werden. Fast alles wird intern gelöst. Von außerhalb der NHK-Redaktion kommt meistens nur das Drehbuch, egal bei welchem Format. Regisseure und Produzenten hingegen kommen gleichermaßen aus einem Pool von Festangestellten bei NHK, die abwechselnd mal Radiohörspiele und dann wieder Fernsehserien machen. Der Radioregisseur Okubo meinte, das sei eine Entwicklung der letzten Jahre. Und nicht nur das, für ihn ist es normal, dass man im Medienbereich in sehr verschiedenen Jobs eingesetzt wird. Er selbst ist bei NHK nicht nur Radioregisseur, sondern auch beim Fernsehen Koordinator, Castingchef und auch mal Produzent. Etwas Ähnliches schilderte mir Mareike Mage, Feature-Redakteurin beim RBB. Vor 14 Jahren war sie zusammen mit dem freien Radioregisseur Kai Krehn für die Hörspielproduktion Das Leben eines Narren nach Tokio gereist. Die Produktion entstand in Kooperation von NDR und NHK.
Ich bin nach Japan gegangen und hatte mich vorher schon sehr viel mit Hörspielen in Deutschland beschäftigt, also kannte irgendwie auch die aktuellen Produktionen und das, was irgendwie in Bayern gemacht wurde, die Ammer- und Einheitssachen und Ulrike Hage und all diese Geschichten, René Polisch und Rimini-Protokoll und Paul Plumper, das war ja gerade so in Deutschland so zu der Zeit, war gerade so passiert und war irgendwie dementsprechend auch sehr interessiert an diesen Bewegungen im Hörspiel in Japan. Und als ich mit den Redaktionsmitgliedern darüber sprach, da sagten sie, ach, das hätten die alle schon hinter sich. Das wäre jetzt irgendwie, sie wären irgendwie eher zu traditionelleren Formen zurückgekehrt. Die haben das so ein bisschen belächelt und abgetan, wie ich vielleicht erst umgekehrt deren in Anführungszeichen traditionellere oder schlichtere Herangehensweise oder.
Als ich Okubo Atsushi nach Medienkunst frage, bekomme ich auch heute noch eine ähnliche Reaktion. Sie spiele eher keine Rolle, denn es würden sich schlicht nicht genügend Hörer dafür finden. Nur Geschichten mit einer guten Storyline seien für die NHK-Redaktion interessant. Vielleicht eifert hier NHK eher amerikanischen Vorbildern nach. Jedenfalls fällt die Produktion, an der Mareike Mage mitwirkte, ziemlich aus dem Rahmen hinsichtlich des sonstigen Programms bei NHK. Für die Produktion wurde sogar ein sogenannter Geräuschmacher engagiert. Etwas völlig Ungewöhnliches, nicht nur bei NHK. Was hören also die Menschen in Japan, wenn sie Hörspiel hören? Kann man eine allgemeine Verschiebung zu eher unterhaltenden Formaten feststellen? Ja, sagt der renommierte Hörspielautor Kitasaka Masato im Gespräch mit mir. Er muss es wissen, denn er erhielt etliche Preise für seine Geschichten und wirkte in so vielen Produktionen mit, dass man sie kaum zählen kann.
Die Verbreitung von Smartphones und Internet hat eher Formen des Entertainments befeuert als solche Hörspiele, wie ich sie gerne schreiben würde. Es geht um Stücke, die man überall hören kann, da bleiben die Geschichten und Charaktere eher eindimensional. Künstlerisch kann man das zwar nicht nennen, aber man kann sich entspannen und auch einmal ein wenig lachen. Das sind die Trends gerade in Japan.
Kitasaka muss die Trends kennen. Er hat sich fast so etwas wie ein Autorenmonopol in Japan erarbeitet. Zum Beispiel hat er neben anspruchsvolleren Produktionen mit NHK auch mit den japanischen Pop-Ikonen AKB48 zusammengearbeitet. Ein Girlgroup-Franchise mit derzeit unglaublichen 360 Mitgliedern allein in Japan. Die wechselnden Mädchen sind in Teams eingeteilt und gehören zu den erfolgreichsten Bands in Japan überhaupt, die auch schon in andere Länder in Asien exportiert wurden. Aus einigen ihrer Musikvideos wurden in einem Crossover-Projekt längere Hörspiele produziert, die die Bandmitglieder als Sprecherinnen begleiteten. Das Konzept? Die Geschichte hinter dem Song auserzählen. Seit 2011 bis März letzten Jahres lief die Serie regelmäßig auf NHK.
Ich bin Miyazaki Miho. Dieser Mann ist Leader von Kashiwagi Yuki.
Hallo.
Hier ist Furitsuke-Tantou Minegishi Minami.
Os. Furitsuke?
Hier geht es um dieses Lied, wie ein Kirschbaum sein. Wie ein Kirschbaum sein ist eine Allegorie dafür, den Verlust eines geliebten Menschen ertragen zu können. In der Trauer soll man seine Tränen vergießen, wie ein Kirschbaum seine Blüten verliert, bevor der Frühling kommt. Alle Stücke der Mädchengruppe sind sehr emotional und richten sich, wie die meisten wahrscheinlich schon vermuten, an Teenager. Zurück zum Hörspielautor Kitasaka. Zu seinem Portfolio zählt auch eine erfolgreiche Reihe mit Liebesgeschichten für sogenannte Office Ladies, so nennt man in Japan weibliche Büroangestellte. Die Hörspielserie ist so konzipiert, dass man sich diese abends im Bad anhören kann. Das abendliche Bad gehört zu den vielen Ritualen für JapanerInnen. Und Kitasaka Masato war auch Chefautor bei einer der erfolgreichsten Radio-Hörspielreihen in Japan überhaupt, dessen Hauptfigur ein Salaryman ist, so nennt man männliche Büroangestellte in Japan. Die Hörspielreihe Nissan A Abereji – Beyond the Average. Die Reihe war 2006 zu ihrem Start ein totaler Überraschungserfolg. Niemand hatte beim totgesagten Hörspiel damit gerechnet. Die Hauptfigur Abereji ist ein Durchschnittsmann ohne große Ambitionen oder Neugier. Er ist so gewöhnlich, sein Name Abereji ist an das englische Average angelehnt. Der profillose Durchschnittsmann ist natürlich so etwas wie eine Projektionsfläche, durch die man humorvoll gesellschaftliche Umbrüche und neue Trends in Japan vermittelt bekommt. Dass auch viel Werbung darin vorkommt, scheint den Hörern der sehr erfolgreichen und von dem Autohersteller Nissan gesponserten Hörspielserie ziemlich egal zu sein. Es gibt dementsprechend Veranstaltungen, bei denen Fans die Geschichten des Abereji gemeinsam hören. Zuletzt waren unglaubliche 20.000 Menschen auf einem solchen Treffen. Zeitweise hat Abereji auch mal die größten Stadien in Tokio gefüllt. Zum Vergleich, die erfolgreichste Hörspielserie in Deutschland, die 3 Fragezeichen, schafft es in Wuppertal auf 1.000 Besucher. Also hören wir kurz rein, wie Abereji sich im Homeoffice schlägt.
パジャマのままだったりするんじゃないのかなと思ってさ。そんなことないっすよ。お、なんだよ、今の動揺は。立ち上がってみろよ。イエス。なんでそこまで嫌がるんだよ。やっぱりお前上はスーツで下パジャマだな。パパ、誰と喋ってんの？パパ、なんちゃんとお人形で遊んでよ、パパ。いや、すいません、皆さん。いや、アベレージ。大丈夫か？
Als mediales Crossover Hörspiel vernetzt sich Abereji jüngst zunehmend mit der Offline-Welt. Läden aus dem Abereji-Universum sind echten Geschäften aus dem Stadtteil Jimbocho in Tokio nachempfunden. Oder es werden sogar echte Geschäfte genannt, in denen man Süßigkeiten oder andere Leckereien kaufen kann. Das ist nicht besonders ungewöhnlich für Varieté-Formate in Japan. Fans, meist in ihren 30ern, auf den Spuren von Abereji, finden sich in Cafés, Restaurants oder Ähnlichem ein, um ihren Antihelden zu feiern. Dazu kommen zum Hörspiel noch populäre Gäste aus allen Kulturbereichen, vor allem aber Comedians, Schauspieler und Musiker, die die Beliebtheit nochmal kräftig befördern. Hörspiele in Japan leben oft nicht nur von den Geschichten, sondern auch von den Japan berühmten Synchronsprechern, die anders als in Deutschland manchmal genauso gehypt werden wie ihr Charakter. Das Hörspiel, das ich als letztes vorstellen möchte, ist zwar eines ohne ein prominentes Gesicht, aber eines, das ich sehr gelungen fand. Das Flüstern des Feuerzeugs, 5 Jahre Kahoku-Zeitung. Es ist eine Kooperation zwischen FM Tokyo und dem lokalen Sender FM Sendai und spielt in der Präfektur Miyagi, Nachbarpräfektur von Fukushima. Natürlich hat es Kitasaka Masato geschrieben. Das Stück hatte bei den Leuten aus dem Katastrophengebiet wohl etwas ausgelöst. 2012, also ein Jahr nach der Katastrophe, wurden leider noch 15.000 Menschen vermisst. Ein trauriger und tiefgreifender Verlust für viele Menschen in der Region. 5 Jahre danach entstand das besagte Hörspiel. Und es gab viel positives Feedback von Hörern. Vielen Überlebenden der Katastrophe half das Hörspiel dabei, das Geschehene zu verarbeiten. Durch das Hörspiel konnten manche von ihnen sogar den Verlust der Vermissten akzeptieren. Für den Hörspielautor war das überraschend, denn der Schreibprozess war alles andere als einfach.
Es war 2016. 5 Jahre lang wusste ich wirklich nicht, wie ich über die Katastrophe schreiben könnte, wie Fiktion überhaupt möglich war, weil die Realität so furchtbar und groß war. Ich fragte mich, warum überhaupt Fiktion? Aber als ich die Leute interviewte, bemerkte ich, wie sehr diese Menschen sich eine Sprache wünschen. Aber sie selbst waren nicht dazu imstande, sie zu finden. Und da wurde mir klar, dass das Fiktion leisten kann. Und ich konnte anfangen zu schreiben. Das Ergebnis war das Flüstern des Feuerzeugs.
Viele dachten immer noch im Stillen und meist auch unbewusst, dass Vermisste einfach wieder zurückkämen, als wäre nichts geschehen, erzählt Mikita Saka weiter. Medien berichten davon, dass viele Menschen behaupten, im Katastrophengebiet sogar Geister zu sehen. Die gleichen oder andere Berichte sprechen auch darüber, dass Hinterbliebene im Katastrophengebiet den Verlust eines Vermissten oft erst dann akzeptieren können, wenn sie ihnen noch einmal begegnen, auf die eine oder andere Weise. Zum Beispiel Träume oder eben als Geist oder mithilfe eines Hörspiels, das diese Erfahrung nachbildet. In dem Hörspiel taucht also eine rätselhafte Frau auf, die dem Protagonisten ein Feuerzeug gibt, das er lange vermisst hatte. Die Frau deutet an, dass sie ein Geheimnis hat. Später wird sie sagen, dass sie ein Geist ist. Und sie hat eine Bitte, die sie an die Hauptfigur richtet. In diesem Ausschnitt hört man, wie die Stimme des Protagonisten nach und nach mit der Stimme des Geistes verschmilzt.
もし生きていたら成人式でここでお母さんと二人で記念写真か何か撮っているんだろうな。 そう思うとなんだか悔しいし、切ない。
切ない。
いつも突っ張っていて、
いつも突っ張っていて、
心配ばかりかけてごめん
ね。心配ばかりかけてごめんね。
Das Flüstern des Feuerzeugs steigert sich in eine aufgeladene Abschlussszene, in der man die Katastrophe in Strecken akustisch wiedererlebt. Die Katharsis des Stückes liegt vor allem in den nachdrücklichen Abschiedsworten des Geistes. Diese mögen es gewesen sein, die die Hinterbliebenen brauchten. Worte, die sie selbst nicht aussprechen konnten, sondern hören wollten.
Julia Shimura war das mit einem persönlichen Blick auf die japanische Hörspielkultur.